Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks, gleich zu Jahresbeginn. Unter dem Motto könnte man sagen, Vollgas. Ja, ja, klar, wir starten alle hochmotiviert ins Jahr 2025. Und ich sag's, wie es ist, zu diesem Anlass gibt es wohl niemand Besseren als meinen heutigen Gast, der einer der schillerndsten, über Jahrzehnte hin auch erfolgreichsten Gastronomen im deutschsprachigen Raum ist. Er verdiente sich seine ersten Sporen bei Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann in der Oberschiene, arbeitet dann bei Gerd Käfer in München, übernahm Ende der 90er Jahre dann das Adlon in Berlin als Küchendirektor und wurde dann in Hamburg rund 20 Jahre als der Hausherr am Sülberg bekannt. Lassen wir jetzt mal die ganzen Auszeichnungen und Michelin-Sterne weg, mit denen er ausgezeichnet und bedacht wurde. Das würde alles viel zu lange dauern, aber was wir jetzt auf jeden Fall noch rückblickend sagen können, um es vervollzuständigen, 2022 wurde Kanhaha, wie man ihn in der Szene auch nennt, verantwortlich für das Catering beim Formel-1-Rennstall McLaren. Eine Aufgabe, die ihn in rund 3 Jahren an alle Ecken der Welt geführt hat. Wir haben viele Fragen heute für diesen hochinteressanten Podcast. Was treibt einen solchen Menschen an? Was hat er jetzt zu Beginn eines neuen Jahres alles vor? Was kann auch die neue Unternehmergeneration von diesem unfassbar gewieften, weitsichtigen und immer noch so neugierigen Paradeunternehmer der Gastrobranche lernen? So oder so, ich freue mich unglaublich, ihn heute endlich mal hier zu haben. In diesem Sinne, herzlich willkommen, the one and only Karl-Heinz Hauser.
Dankeschön, das ist ja sehr nett anmoderiert, lieber Lukas, danke dir.
Lieber Karl-Heinz, ich freue mich sehr, du bist, nehme ich an, in Hamburg, ne? Dein alter und neuer und irgendwie auch unverwüstlicher Lebensmittelpunkt. Hamburg, da kommst du nicht weg, oder?
Nee, wir sind tatsächlich, also das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich auf dem Sülberg in Blankenese damals mir auch was gekauft habe, wo wir wohnen. Und das haben wir schon relativ früh gemacht. Ich habe den Sülberg aufgemacht 2002, 2004 habe ich das, glaube ich, gekauft. Und das ist ein wunderbarer Platz, direkt mit Blick auf die Elbe. Und wir fühlen uns sehr wohl. Die Kinder gehen da zur Schule. Ich habe noch eine kleine Tochter mit 13, die eben noch in die Schule geht, ja, auf das Gymnasium in Blankenese. Und die wollen wir da auch nicht rausnehmen, ja, die hat ihre Freunde da und unsere beiden großen Kinder sind da ebenfalls zur Schule gegangen. Das ist unser Mittelpunkt und da wollen wir zunächst zumindest nicht weg, ja. Also eine zweite Location ist durchaus mal denkbar, irgendwo noch mehr im Süden, aber hier fühlen wir uns wohl und ich habe auch mein Büro und unser Lager und all die Dinge, die man braucht, um diese Catering-Logistik zu machen, nicht weit weg vom Sülberg, also 5 Kilometer weiter in Wedel. Haben wir hier unser Büro. Von hier aus leiten wir auch die Hauser Collection. Das ist die aktuelle Firma, die wir im Moment haben. Und Hauser Catering. Und das ist der Sitz dieser Firmen ist hier in Hamburg-Wedel jetzt. Und wirklich nah an meinem Zuhause.
Ich glaube, damit weiß man ein bisschen, was so Hamburg auch momentan und auch langfristig für dein Leben, dein Unternehmerleben auch bedeutet. Ich glaube, was viele ja gar nicht wissen, ist, dass du deine entscheidenden beruflichen Schritte viel weiter südlich gemacht hast, in München. Da hat, würde ich sagen, sehr vieles Grundsätzliches, Wichtiges im Leben des Karl-Heinz Hauser begonnen.
Absolut, absolut. Also erstens komme ich aus dem Schwarzwald, also das Markgräflerland, bin ja wirklich auch da unten geboren und bin also wirklich ein Badener, wie hier im Buche steht. Und dort bin ich aufgewachsen in einem kleinen Ort mit 300 Einwohnern und habe da schon relativ früh etwas gelernt über gute Küche. Die Winzersfrauen in diesem Ort, das ist also ein Weinort, haben damals schon großartig gekocht und mich hat das interessiert, natürlich auch. auch das Kochen und von daher, wie gesagt, sind meine Wurzeln da unten. Ich war dann direkt nach der Lehre, habe dort im Schwarzwald gelernt, aber nach der Lehre in der Schweiz und von der Schweiz dann kurz eine Saison, Kulmhotel St. Moritz und dann eben nach München und da bin ich dann wirklich auch lange geblieben und habe da ja fast 12 Jahre verbracht bei den Besten, die es damals gab. Gar nicht so selbstverständlich ich habe in einem relativ normalen Betrieb gelernt, was ich im Nachhinein auch gut fand, also Landgasthof im Schwarzwald, 3 Jahre lang Lindenhof, Oberwinden, war wirklich eine einfache, gute badische Küche, aber man hat schon relativ früh gelernt, Verantwortung zu tragen und dann kam der Sprung schon nach St. Moritz, Kulmhotel, was wirklich besonders war, weil da eigentlich nur Leute waren, die in den besten Hotels in Deutschland gearbeitet haben, aber irgendwie hatte ich Glück und der Chef hat mich genommen und das war auch eine ganz coole Geschichte und eine Saison mal in St. Moritz zu machen, damals war eine tolle Zeit, hat Gunter Sachs noch die fetten Partys gemacht im Dracula Club und wir hatten ordentlich zu tun da und ja.
Das klingt nach einer guten Voraussetzung.
Ja, genau. Also zu fünft in einem Zimmer, in einem Stockwerk mit 50 Köchen. Die Deckenhöhe war, glaube ich, 1,80 Meter, ja, so ein Zwischenstock vom Hotel. Also das war schon spannend auch. Ja, und das erste Mal, glaube ich, ich habe am 6. Dezember angefangen, das erste Mal frei am, 20. Februar so ungefähr. Ja,
Und, eigentlich wären ja das, was du in diesen 3 Monaten erlebt hast, wäre das wahrscheinlich schon ein Podcast wert, oder?
Ja, absolut, absolut. Das war schon sehr spannend, auch sehr klassisch auch. Der Chef war damals Pierre Gilgen. Du musstest vor dem, bevor es losging, zusammen frühstücken. Der Spüler, Chefkassole damals, hat den Kaffee gekocht. Alle 50 Mann sind an einem Tisch gesessen. Der Chef oben, die Sous-Chefs, dann je nach Rang, Chef Gabmaché, alle mussten am Tisch sitzen, Mittagessen genauso und abends, bevor es losging, beim Service auch nochmal und auch nachts musstest du noch Kaffee trinken. Das ist wirklich wild, ja, aber man hat den Kaffee auch gebraucht.
Ja, und gerade Leute wie du sind in solchen, wenn man solche Anekdoten hört, so interessant, weil sie diese gesamte Entwicklung auch selbst miterlebt haben, ja. Wie sich auch die Branche innerhalb der Mitarbeiter wahrnehmen geändert hat. Ja, also das, was du jetzt heute erzählst, das wird es ja heute fast nirgends mehr geben, in der Intensität zumindest.
Ich weiß ja, ich habe angefangen, ich konnte natürlich auch nicht wahnsinnig viel da, weil das war ja große Hochküche da schon in der Schweiz, ja. Und ich habe jetzt natürlich nicht die Wahnsinnserfahrung gehabt, war aber ganz gut in der Schule und habe die Lehre auch ganz gut abgeschlossen, aber es war schon so, dass es Situationen gab, wo der Chef sagte, jetzt geht mal runter, holst Koriander. Und ich habe natürlich nicht gewusst, wie Koriander ausschaut, ja, war aber nicht so doof und habe gesagt, weiß ich nicht, wie der Hip ins Kühlhaus, habe gewartet, bis ein Kollege kommt und habe den gefragt, hast du Koriander gesehen? Er hat gesagt, da ist er doch, da wusste ich das auch. Also die Defizite sind relativ schnell
aufgeflogen.
Also ja. Die habe ich gut gecovert und ja. Aber auch dann so Situationen wie ganz am Anfang, ich habe am 6. Dezember angefangen, am zweiten Abend im Service, der Chef hat vorne Französisch annonciert und ich habe gesagt, ich habe natürlich nichts verstanden, kein Wort verstanden, ja, und habe den Sous-Chef gefragt oder meinen Chef de Party, ob er das auch in Deutsch macht und er hat gesagt, das hast du gefälligst zu verstehen, sonst kannst du gleich nach Hause gehen. So, das war die Ansage, ja, und was glaubst du, wie schnell, dass ich Französisch konnte, ne? Das ging, das konntest du gar nicht gucken, nach 3 Wochen war ich absolut topfit, weil das war...
Ich wollte gerade sagen, also das ist mal der Druck, ne?
Das ist mal der Druck, den du dann wirklich auf deinem Knick hast und aber das war gut und man hat dann auch relativ schnell die Dinge gelernt, weil der Druck wirklich exorbitant war und das war eine sehr, sehr gute Schule. Aber dann wollte ich nach München, ja, das war so die Idee, ich wollte dann auch wirklich Fuß fassen in einer großen Stadt und nicht unbedingt mehr nur Saison machen und ja, da hatte ich dann die erste Stelle, war ein Steiner Restaurant Königshof, damals sehr, sehr, sehr namhaftes Haus und sehr renommiert damals, war wirklich ein toller Betrieb, auch ein toller Ausbildungsbetrieb. Das war meine erste Stelle dann. Das habe ich gemacht ein Jahr und auch als zweiter Kommissarier und war wirklich, ich habe da dann auch wieder eine ganz andere Küche gelernt, also die Schweizer Hochküche und danach die erstes Mal in einem Steiner Restaurant. Das war schon ein bisschen ein Unterschied, aber toll, mega Erfahrung. Musste dann aber relativ schnell nach einem Jahr zum Bund und also damals noch Militär, gab es gar nichts anderes, war auch gut, dass wir das gemacht haben und bin dann zum ersten Mal bei Käfer gelandet und Käfer war dann doch wirklich eine sehr schöne, erfolgreiche Zeit. Ich war die ersten 2 Jahre im Restaurant, damals mittags 500 Essen da, abends 800, 900. Das war also unfassbar busy Laden. Habe aber dann gewechselt in Partyservice. Gerd Kiefer hat mich dann irgendwann mal zu einer Veranstaltung mitgenommen, oder ich musste mal irgendwann mit vom Restaurant ich glaube, er hat eine Veranstaltung vergessen. Und ich weiß, dass er eine Veranstaltung vergessen hat und kam ins Restaurant.
Die Geschichte fängt schlecht an,
genau. Er hat eine Veranstaltung wirklich, wirklich vergessen einzubuchen. Ja. Seine Frau in Frankfurt kam dann ins Restaurant und hat gesagt, er braucht jetzt unbedingt sofort zwei Köche oder wenn es heimlos einen und sein Fahrer damals, der Rudi Seidel, der macht den Service und wir müssen das jetzt aber produzieren und müssen da runter nach Frankfurt fahren. Und ich habe gesagt, okay, ich mache das. Aber also bin also runter in die Stadtküche, hieß es damals, haben produziert, das Zeug eingeladen, bin mit dem Sprinter nach Frankfurt gefahren, haben dort aufgebaut für 20 Leute. Ich war tatsächlich alleine, weil es war nicht möglich, es war während der Wiesnzeit, es war nicht möglich, noch irgendwelche Leute da rauszuholen. Und wir haben im Grunde Tag und Nacht gearbeitet, dass das funktioniert. Also wirklich runtergekommen, dann aufgebaut, waren gar nicht erst im Hotel, haben die Veranstaltung zu zweit dann für 20 Leute da runtergerödelt. Aber hat funktioniert und die Frau war nachher so happy, dass das noch ging das war das erste Mal, dass ich ein bisschen größeres Trinkgeld bekommen habe. Also ist dann nachts dann noch zu mir gesagt, nach Hause, dass sie das noch irgendwie hingekriegt haben und auch alleine. Dann schiebt man so einen Schein da oben rein, damals ein brauner Schein, das 50er waren braun.
Ja.
Macht die 50 Mark, ja, passt. Ja. Wir haben dann überlegt noch, wo wir fertig waren, nachts um 5 fahren wir jetzt ins Hotel oder fahren wir gleich nach Hause. Wir haben dann gesagt, wir fahren heim. Ja. Dann ist das Ding erledigt und ich gucke während der Fahrt da oben rein und es war ein 1000-Mark-Schein. Also
Wahnsinn.
Unvorstellbar.
Ja. Ich meine, das war also auch inflationsbereinigt ein Haufen Geld. Ja.
Ein Haufen Geld, ja. Wahnsinn. Ja. Und die hat natürlich dann auch Gerd Kiefer angerufen und hat geschwärmt und das war so toll und er aussah, wie er das gemacht hat. Und dann war ich so ein bisschen im Blickwinkel und im Fokus von Gerd Kiefer und dann ging es los, als er mich in den Partyservice geholt hat. Ich habe dann 2 Jahre wirklich Partys gemacht, überall auf der ganzen Welt und einfach auf dieses Handwerk Catering sehr, sehr gut gelernt, bis dann irgendwann mal Witzigmann kam, weil es gab einen Chef bei Kiefer, der hat gesagt, du musst unbedingt zu Witzigmann gehen und so verschieden. Ich habe die ersten 2-3 Monate eigentlich gesagt, nee, will ich eigentlich nicht machen. Da gab es ein paar Kollegen, die da nicht so lange waren, was doch recht hart zuging und am Anfang habe ich gesagt, nee, weiß ich nicht, bin ich nicht so sicher, wollte eigentlich nach Amerika. Hatte einen Headhunter in Amerika, der mich da hinvermitteln sollte. Es hat aber nie so richtig geklappt und irgendwann war ich so sauer, weil er immer angerufen hat und gesagt hat, irgendwie kommen wir da nicht zusammen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt dann lass uns doch mal zu Witzigmann gehen. Und bin auch irgendwann mal vor dem Fenster gestanden, habe ihn gesehen, habe gedacht, da willst du irgendwas. Und das hat dann auch geklappt. Und dann gab es also erstmal 2,5 Jahre lang Witzigmann Oberschien, auch eine ganz spannende Zeit von 90 bis 2.
2,5 Jahre lang, wo du es bis zum Sous-Chef geschafft hast. Ne?
Genau.
Also,
genau.
Auch dort hast du dich unglaublich bewährt, mit im Hinterkopf habend natürlich diese unglaubliche Experience, was Logistik und Catering angeht. Witzigmann, was war das für dich dann nochmal? Mehr feine Klinge, mehr Produkttechnik-Know-how, was war es?
Also das war schon sehr besonders auch, weil ich kam oder war bei Kiefer schon sehr bewandt mit Produkten. Was ist ein gutes Produkt? Weil Feinkostkiefer war damals auch ein was Ding.
Schlecht ja, stimmt.
Ja, die Leute sind zu Kiefer zum Einkauf, wenn sie was Besonderes wollten. Wir haben Ware direkt aus Singapur, aus Frankreich. Also es ist einmal die Woche eine Lieferung aus Singapur gekommen, zweimal die Woche riesige LKWs, auch für den Feinkostladen, aber auch fürs Catering aus Frankreich. Hatten da Einkäufer in Frankreich, die beste Ware wirklich dahergebracht haben. Also das war sehr besonders, was ich da an Produkten gesehen habe. Wir hatten damals auch die Freiheit, wenn du eine Catering gab, dass bist du in den Laden gegangen und hast der Fischabteilung gefragt nach 5, 6 großen Steinbutten, 8 Kilo, 10 Kilo schwer, eine Dose Kaviar. Das war überhaupt kein Thema. Da habe ich nicht gefragt, für welche Warenstand es war. Es war immer tolles Produkt da. Und bei Witzigmann war es dann tatsächlich so, dass ich schon dachte, ich habe ein bisschen Ahnung von diesen ganzen Produkten, aber er hat ja eingekauft bei Pasquale. Pasquale war damals ein Händler, der ein Italiener, der jede Woche nach Frankreich selber gefahren ist mit einem kleinen Sprinter und hat dessen Sonntag rübergefahren, Montag früh alles eingekauft. Oberschien hatte ja Ruhetage am Montag. Ja. Und am Dienstagmorgen war er mit seinem Ding da und Ecke hat auch höchsten Wert darauf gelegt, dass er nicht erst zum Winkler rüberfährt, ins Tandris, der damals auch parallel hatte, sondern dann muss er erst mal zu ihm gehen.
Ja, und dann
am Morgen war erstmal hier die ganze Straße, musste alles auspacken. Die ganze Straße war voll mit Kisten, ja, und Fischen und Schnecken und Fleisch und was weiß ich was alles. Und dann haben wir das erstmal alles angeguckt. Und ich weiß, am einer der ersten Tage hat er da so am Ludemeer rum und hat den gestreichelt und gemacht und getan und angeguckt. Also dieser Lu hatte glänzende Augen, knallrote Kiemen, war mega fest, aber er war nicht happy damit. Ja, also ich dachte, ja, er ist nicht gut. Und ich, was hat er denn? Ja, der hat ein bisschen geleicht schon. Ja, aber das war so extrem mit ihm, ja, dass er wirklich auch, er wollte dieses Produkt sehen. Er hat auch so einmal am Tag den Händler auf dem Viktualienmarkt angerufen und gesagt, was hast du Neues? Er hat gesagt, ja, bei Erbsen Artischocken, ja, bring mal rein, dann mit dem Taxi die Erbsen und die Zuckerschoten und vielleicht die Artischocken reinbringen, also kleine Tüte, probiert, Muster, wirklich auch.
Was das halt auch einfach für einen intensiven Stress immer ist, oder?
Ja, Wahnsinn. Also er hat auch immer gern viel zu viel bestellt, wir haben dann das Zeug alles rein und gesagt, das ist eigentlich viel zu viel. Und die wir es reingeholt haben, haben wir dann auch mal wieder ein paar Kisten auf der anderen Seite wieder zurück auf den LKW geladen. Ich habe gesagt, Pasquale, nimm das mit, das ist zu viel, das können wir nicht brauchen. Aber es war unfassbar, wie er mit dem Produkt umgegangen ist. Und die andere Situation war, dass er neben mir stand, auch in der ersten Woche, und so eine Artischocke in der Hand hatte. Und ich sagte, was machen wir denn mit der Artischocke? Und hat da diese Artischocke in der Hand rumgedreht und gefuchtelt. Und ja, was machen wir? Ich habe gesagt, was hat der mit der Artischocke? Was ist das? Aber das waren eben diese Gedankengänge, die Idee von ihm, was machen wir heute? Wir haben ja nicht ein Menü für die ganze Woche geschrieben, sondern jeden Tag das Mittags- und das Abendmenü neu, mal teilweise bis zu 13 Gängen, das war damals die Zeit. Und für ihn war es immer wahnsinnig wichtig, dass man eben das frische Produkt auch und immer wieder ein neues Menü schreibt und die Ideen einbringt. Jeder musste Proben kochen und wirklich machen und tun, dass da wirklich auch das Nonplusultra auf dem Teller war. Und das war natürlich dann nochmal wirklich eine ganz andere Art von Kochen, die schon mich wirklich fasziniert hat auch. Und um das zu verstehen, früher war es so, dass die Leute gesagt haben, naja, ein Jahr mache ich bei Witzigmann und dann muss ich aber wieder gehen, wenn man natürlich nicht so wahnsinnig viel verdient. Jeder hat als Kommi angefangen da, egal ob der Küchenmeister war oder was auch immer, jeder hat als Kommi da angefangen und 900 Mark, glaube ich, verdient am Ende oder 1200 war es dann. Ich war dann relativ schnell Chef Gabmaché, habe dann 1200 verdient. Aber nach einem Jahr, und das war die entscheidende Situation, nach einem Jahr ist dann einer gegangen, der war in Augsburg. War schon verheiratet, hatte ein Kind und die Waschmaschine ist kaputt gegangen bei dem. Der hat auch nur 900 Mark verdient und hat gesagt, er muss gehen, weil er hat kein Geld, er kann noch nicht mal die Waschmaschine reparieren und das Kind ist daheim und weiß nicht was, er muss aufhören. Und es war schade, weil es war ein guter Junge. Und da sind wir mal zusammengestanden, einen Tag später mit der Sekretärin von Eckart und dann haben wir gesagt, ja gut, was willst du machen, wenn das Geld ausgegangen ist, ja? Und das war mit Bobby Breuer und ich, standen zusammen, das ist eine legendäre Geschichte. Und Bobby und ich haben gesagt, naja, also ewig werden wir auch nicht mehr da sein können, weil langsam aber sicher sind die Reserven auch.
Ja, klar.
Ja? Und das haben wir aber nur so nebenbei bei der Sekretärin abends mal bei so einem Schwätzchen da so angebracht, gar nicht angebracht, sondern rausgeplaudert. Sie hat es natürlich dann der Bäcker erzählt, ja, also ja. Da müssen wir aufpassen, Bobby und Karl-Heinz, da gehen die Reserven auch langsam aus, ich lasse die auch gehen, ja. Und dann hat er am nächsten Tag, muss man ins Büro, und hat gesagt, hier, ihr zwei, euer Gehalt ist verdoppelt. Ich sage, hä? Und das war natürlich dann nochmal ein Schritt, also er hat wirklich das Gehalt netto verdoppelt, ja. War unglaublich, ja. Und wir haben natürlich blöd geguckt, ja, und haben gesagt, wow, ja, und das ist natürlich dann auch, also dann war es natürlich auch vom Verdienst her absolut okay. Und was für uns auch immer wichtig war, ist auch, um seine Philosophie zu verstehen und wirklich auch Witzigmann und das, was ihn ausmacht, wirklich zu inhalieren und danach auch wirklich umsetzen zu können. Da braucht man länger wie ein Jahr und da sind dann eben 2,5 Jahre entstanden. Auf die Position als Zuschef dann. Ja. Also wir haben es auch super verstanden. Und was ihm übrigens gut gefallen hat, war schon, er hat dann immer wieder mal Anfragen gehabt für kleine Caterings. Und das war natürlich immer so ein Thema, K1, musst du machen, das Catering. Und ich habe da natürlich mit der Erfahrung Käfer das ein bisschen organisiert, ja, und geschaut, dass wirklich alles dabei ist. Man, beim Catering musst du ja die Dinge eben nach draußen bringen auch.
Ja, klar.
Und das hat ihm wahnsinnig getaugt, ja. Also wir machen nur noch Catering. Und das war wirklich, wirklich eine coole Geschichte. Ja.
Wäre wirtschaftlich vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, wenn noch ein bisschen mehr Catering passiert.
Absolut, ja. Bei ihm war es dann so, da war es ihm wieder zu viel, zum Beispiel auf diese Einkauferei. Dann hat er gesagt, es ist zu teuer, dann gehen wir jetzt wieder in den Viktualienmarkt, dann sind wir wieder, weiß ich nicht, 6, 8 Wochen lang morgens immer dann am Dienstag auch noch auf den Viktualienmarkt gefahren, um die anderen Dinge zu kaufen, auf den Großmarkt. Nicht auf dem Viktualienmarkt, sondern auf dem Großmarkt, weil das da natürlich ganz anders vom Preis war. Aber das ging dann meistens immer 3, 4 Wochen. Hat er gemeint, das ist viel. Und dann sind wir wieder rum. Und bei Catering auch hat er gesagt, ja, also er war da immer sehr sprunghaft, was das betrifft. Und Und ja, wenn du 3 Sterne hast, dann geht es natürlich auch nicht die ganze Zeit, dass man draußen ist, ja. Und
ja, ja.
Und ja, das war eine tolle...
Deine nächste Station war ja dann das Adlon und...
Nee, ich bin tatsächlich dann nochmal zurück zu Käfer. Das war dann, Käfer hat dann die Tourette. War also okay. Mal kurz 2 Jahre weg. Ich war 2 Jahre bei Käfer, dann war ich 2 Jahre bei Witzigmann. Dann bin ich nochmal zu Käfer zurück. Da haben wir nur noch Veranstalter gemacht in Parsdorf. Die Produktion ist neu gebaut worden. Habe dann wirklich nochmal 2 Jahre ganz intensives Catering gemacht. Dann bin ich nochmal weg. Wieder weg von Käfer und habe einen Zeppgrätz des Andex am Dom eröffnet. Das wissen die meisten gar nicht. Das ist ja ein sehr tolles bayerisches Restaurant, direkt bei den Frauenkirchen in München am Marienplatz. Und habe mit ihm, der hat mir da 20% Beteiligung angeboten, hat gesagt, Heinz, das müssen wir machen.
Ja.
Und ich bin irgendwie, habe mich so überreden lassen von ihm, dass ich gesagt habe, komm, mach mal. Der Käfer war immer wieder stinksauer, dass ich da gegangen bin. Ich rede mit dem Grätz immer und was sieht man das? Und habe das 3 Monate gemacht, aber ich habe schnell gemerkt, das ist nicht meine Welt. Ja, das war im Oktober mal aufgemacht, die haben uns den Laden niedergerissen. Wir haben am Tag, weiß nicht, 600, 800 Essen gemacht aus einer Mini-Küche.
Das war der einfach zu heavy oder was das, war das?
Ja, eine kleine Küche und auch diese bayerische Geschichte, das ist, ich habe gesagt, ich muss nicht zu Witzigmann und zu Käfer, was ich weiß, um dann nachher in so einem kleinen Restaurant zu stehen und da jetzt irgendwie bayerische Küche zu kochen, das ist nicht mein Ding. Und parallel hat der Käfer mit dem Roland Kufler zusammen dieses Käfers am Hofgarten aufgemacht. Das war wirklich parallel und die sind wirklich klanglos runtergegangen. Und der Käfer hat gesagt, Karl-Heinz, du musst es machen. Und dann haben wir irgendwann einen Termin gehabt mit ihm zusammen bei Kufler und die zwei haben mich begnadet und gesagt, du musst es machen, weil wir sind da wirklich. Dann ging es nochmal tatsächlich zurück zu Käfer und ich habe dieses Käfers am Hofgarten dann gemacht. Das ist ist das heutige Schumanns. Damals auch ein...
Wahnsinn, das ist das heutige Schumanns.
Schumanns ist das, ja. Und ja, musste dann den Laden da wirklich wieder hoch oder reinbringen. Ja, die waren 3 Monate so. Die haben auch überrannt. Früher war das in München extrem. Wenn du was aufgemacht hast, dann haben die Bude eingerannt. Ja, und gerade in dieser Zeit, Oktober, November, Dezember natürlich, ja, da ging es bei uns im Andexer, also eben auch bei Käfer drunter und drüber. Und die haben es eigentlich da ja nicht so wahnsinnig gut hingekriegt. Und ich musste den Laden dann wieder irgendwie hochfahren. Ja, und das war gar nicht so einfach. Es war eigentlich so eine schwierige Erfahrung in meinem Leben. Dann, wenn du irgendwo hinkommst und wo dann der Ruf schon ein bisschen negativ war.
Ja,
da,
ja.
Da, weißt ja. du, die Leute waren essen und das sagt, ja, du bist jetzt im Käfer, aber ich war da letztlich da und da war das Essen nicht gut. Und das fand ich schwierig. Es hat also wirklich dann ein halbes Jahr gedauert, da wirklich auch erstens Struktur reinzubringen, neue Köche. Musste wirklich auch ein paar wegtun und wir mussten das Team ein bisschen changen. Die Küche war auch relativ schwierig, war nicht groß für das, dass wir da teilweise auch wirklich bis zu 800.000 Essen gemacht haben in diesem Bistro damals. Ja, also das war wirklich unfassbar, wie jetzt die da den Laden auseinandergenommen haben. Aber auch nochmal wirklich eine krasse Erfahrung.
Ja, was wird schnell trotzdem, muss man sagen.
War man wirklich auf einem guten Level, ja, wo man gesagt haben, jetzt passt die Qualität wieder und das ist gut. Und es sind dann auch tatsächlich 2 Jahre geworden. Da haben wir großen Spaß gehabt auch nochmal. Da war der Roland Kufler, das war für mich nochmal ein wichtiger Step. Der Roland Kufler, der ja, Kufler, du kennst die Läden, Spatenhaus, Seher aus Mangosteen in München, einer der größten Gastronomen in München. Er lebt leider nicht mehr, der alte Roland. Die jungen Leute machen das jetzt, aber war ein riesen Gastroimperium auch. Und der Kufler war sehr zahlenaffin, ja. Und der hat wirklich auch auf die Zahlen geachtet. Er hat die Küchenchefs in seinen Läden auch mit zu Betriebsleitern gemacht und hat einmal im Monat die Zahlen mit denen besprochen. Das heißt, es gab ein Meeting, Betriebsleiter-Meeting, und da waren die Küchenchefs eben auch dabei und da sind dann die Zahlen präsentiert worden, was das jeweilige Restaurant gemacht hat. Also wie gesagt, damals Spatenhaus, Mangosteen, Seehaus, Haxenbauer. Er hatte lauter solche wirklich gut laufenden Locations. Und man wollte da nicht sitzen als der Küchenchef und eben Betriebsleiter mit schlechten Zahlen. Also habe ich den immer wirklich clever gemacht, ja, da alle zusammenzusetzen immer und somit waren alle motiviert, da beim nächsten Monat wieder eine bessere Foodkost auch zu haben. Also wirklich auch zu rechnen. Und das habe ich von Kufler unglaublich viel gelernt. Da kam auch immer zwischendurch mal der Käfer natürlich auch, eins machen hier mal da, aber der Kufler, ruhiger Typ, ja, hat sich da hingesetzt am Sonntag, einen Espresso getrunken, habe ich gesagt, Herr Kufler, wir müssen mal neue Speisekarten machen, hat er die, so, zeig mal her, und sagt er, ja, da kannst du auch in Schönheit sterben, die geht schon noch eine Zeit lang, ja, also, war wirklich auch ein bisschen, Da hat schon wegen das Geld geschaut. Und das fand ich interessant und wichtiger, für mich nochmal ein wichtiger Step, weil das habe ich bei Witzigmann natürlich nicht gelernt und auch in der Käferzeit nicht. Da musstest du dich darum kümmern, was kostet das Produkt oder sonst was. Es war alles da, reichlich, die beste
Qualität. War die Qualität, war da, es ging ums Handwerk, ne?
Es ging nur ums Kochen und das hat er nie eine Rolle gespielt, ja. Und da habe ich zum ersten Mal auch wirklich dann auch gelernt, dann auch wirklich meine Foodkurse im Griff zu haben, die so einzukaufen und auch mit den Lieferanten zu verhandeln, dass da auch und auch zu verstehen, was kosten eigentlich die ganzen Produkte. Das war so das Thema, was ich da wirklich von Kofler gelernt habe. Der Käfer war ja auch nicht so, der Gerd Käfer war das immer alles egal, ja, was es gekostet hat.
Ich habe nämlich immer gedacht, du hast das bei Käfer auch schon gelernt, ja, weil mit so Wareneinsatz pro Person, Catering und so. Höre ich jetzt zum ersten Mal, dass du das erst dann beim Kofler gelernt hast.
Der Gerd Käfer war geil. Ich habe die Veranstaltung verkauft, auch mal 500 Mal in irgendeinem Schloss für Hofmann La Roche in Basel, 500 Mal Carpaccio, 500 Mal Hummer und da macht man einen schönen Teller. Da hat er auch immer geachtet drauf, dass die Präsentation gepasst hat. Da haben wir einen schönen schwarzen Teller und da baut man irgendwie so eine Landschaft drauf, einen Glasteller und da drauf riecht man das und das an und sage, Käfer, wir haben glaube ich gar keine 300 schwarzen Teller, vielleicht 100. Scheißegal, kaufen wir die. Also es war dem immer völlig egal, ja, wenn er was wollte, dann hat er, und das muss man auch sagen, also wenn der Michael Käfer nicht gewesen wäre, dann irgendwann mal das übernommen hätte und auch da mal ein bisschen eine Linie reingebracht hätte, dann wäre es mit Käfer, hätte es wirklich schlecht ausgesehen, weil auch zum Beispiel dieses in den Laden gehen und holen, was du willst, das war normal, ja, also wir haben French Dressing gemacht mit 30 Mark teurem Lungarotti-Olivenöl, ja. Und das habe ich zum ersten Mal da gelernt und das hat mir natürlich gefallen und ich habe ja immer im Kopf gehabt schon, dass ich mich selbstständig mache und deswegen hatte ich da großen Spaß und viel, viel von Kofler gelernt, was diese Betriebswirtschaftlichkeit betrifft, ja, dass es eben wichtig ist auch, dass man da was verdient. Und von da kam dann, oder als ich in diesem Käfers war, kam dann das Angebot von einem Headhunter aus Amerika, der mich damals ja schon nach Amerika bringen sollte, Harry Gabels, ein Deutscher gewesen aus Bremen. Der war auch Kühnchef im Four Seasons in New York war und aber dann krank geworden ist, hat es Venen, Krankheit konnte also dann nicht mehr richtig arbeiten, hat dann als Headhunter da seinen Job da gehabt und den fand ich super, habe ich Jahre zuvor kennengelernt. Und der hat gesagt, ich habe da was Cooles für dich, Berlin. Und ich habe gesagt, Berlin, Harry, vergiss es, ich gehe never ever nach Berlin. Also von München, das ist einfach.
Also was waren so deine Gedanken oder was hat für dich gegen Berlin gesprochen?
Die Stadt an sich, ja, da gab es dazwischen mal eine kleine Geschichte, die will ich jetzt nicht erzählen, aber da hat mich schon mal jemand probiert, nachher Berlin abzuwerben und ich habe mir die Stadt dann angeschaut und irgendwie war mir das gar nicht so als Südländer, Berlin,
das ist nicht so mein Ding. Haben wir es gastronomisch auch noch weit nicht so attraktiv wie heute.
Überhaupt nicht, das war 97, da war zwar alles im Aufbruch, Potsdamer Platz war eine riesige Baustelle und so, aber das war noch nicht so, war nicht besonders. Und das ist auch eine scharfe Geschichte, weil der hat mich dann immer wieder angerufen und gesagt, ja, es gibt da den Shiny Vandal und das Adlon und das ist mal das beste Hotel der Welt gewesen und erstes Hotel mit warmem Wasser und goldenem Wasser hin. Vor dem Krieg damals und sag ja, Harry, alles gut, habe mich aber nicht beschäftigt damit, also weil ich einfach nicht nach Berlin wollte und habe mich nicht beschäftigt mit Adlon, kenne ich nicht, damals zu dem Zeitpunkt hat das keiner gekannt und habe ihm fünfmal abgesagt und irgendwann hat er mich dann angerufen und gesagt, er würde jetzt gerne mal nach München kommen und mal mit mir was essen, ich will mal deine Küche probieren und überhaupt, was du da machst und dann lass uns mal reden und er kam da angeflogen und ich habe ein schönes Menü gemacht. War ein guter Typ, ja, der ist leider auch gestorben vor vielen, vielen Jahren an seiner Krankheit, aber es war wirklich ein toller Typ und Gast, also auch ein Koch, ein Chef, der wusste, was los ist und hat da gegessen, hat die Ente, weiß nicht was. Auf jeden Fall haben wir dann nach dem Essen gesprochen und hat gesagt, ja, also dieser Vandal lässt nicht locker, da will dich unbedingt jetzt mal sehen, flieg doch wenigstens mal hin. Ja, ich sag, ja, ich kann ja mal, und dann hat er mal das Ticket auf den Tisch gelegt, also er kam aus Amerika, und A, um mit mir zu essen und B, um mir das Ticket auf den Tisch zu legen, dass ich nach Berlin fliege. Ja? So, was willst du da machen? Also mache ich das halt. und ich hatte einen super, super Job, ja, war auch da mit Käfer und Kofler, wir waren, das hat super funktioniert. Und dann bin da hingeflogen, Shiny Vandal habe ich abgeholt am Flughafen und wir sind nicht ins Adlon gefahren, sondern ins Borchardt erstmal zum Essen und haben uns da 2-3 Stunden exzellent unterhalten, haben uns super verstanden und er hat von diesem Adler, dass ich jetzt ein bisschen mehr dann auch dann mal kapiert, was es da überhaupt geht. sind dann nach diesem dreistündigen Termin rübergefahren, sind aber nicht vorne rein, sondern hinten Bernstraße in die Tiefgarage. Ich wusste also immer noch nicht genau, was das für ein Laden ist. Von der Tiefgarage dann hoch ins Hotel, Baustelle. Küche war fertig, übrigens eine Lohberger Küche. Zum ersten Mal überhaupt, dass ich eine Lohberger Küche gesehen habe.
Alle Kenner werden hellhörig, ja.
Küche war da und hat echt cool ausgesehen. Also, aber der Rest draußen war noch Baustelle und wir sind dann ein bisschen durchgelaufen und irgendwann stand mal in diesem Brandenburger Torzimmer und ich gucke zum Fenster raus und sehe das Brandenburger Tor. Das ist aber kein schlechter Platz hier. Und dann hat es erstmal geraschelt bei mir. Also mir ist es eiskalt, den Deckel ich eiskalt, den Buckel runtergelaufen und sage, wow, scheint ja dann doch nicht so schlecht zu sein, die goldene Kuppel oder was ich weiß. Ja. Und dann bin ich nach Hause geflogen und am nächsten Tag Charlie angerufen und gesagt, hier, ich will sie unbedingt haben. Wir müssen das machen. Und ich war auch wirklich so, ich habe gesagt, ja, das ist vielleicht die Chance, ja, da auch in der Hotellerie da mal Fuß zu fassen, weil das waren ja alles immer nur Restaurants, die ich gemacht habe. Und so ist es entstanden. Dann bin ich dann irgendwann mal im Adlon gelandet. War eine spannende Zeit. Ich habe damals gar nicht, ich war 29, ich habe nicht gewusst, was da auf mich reinprasselt.
Unfassbar, oder so, sowas mit 29 zu machen, willst du im Nachhinein sagen, war das zu früh oder war es genau die richtige Forderung zur richtigen Zeit, auch wenn es hart war?
Das war perfekt, das war die richtige Zeit am richtigen Ort, dann eben an so einem besonderen Ort auch. Ja. Ich weiß, ich bin bei dem Flug, wo ich zurückgeflogen bin, war der Ecki mit dem zufälligen Witzigmann mit dem Flieger, sagt er, wo ist das in Berlin? Ja, war wirklich so. Da sage ich, was tust du in Berlin?
Ein Zeichen.
Dann sage ich, ja, ich war gerade im Adlon und habe da Gespräch gehabt mit dem Adlon, ja. Und ich meine, es war zu der Zeit, die haben, Gianni van Dahl hat sich alle Kühnchefs in Deutschland angeguckt, ja, für diese
Sache. Ja, klar.
Und natürlich auch viele große Kühnchefs aus irgendwelchen Hotels. Also, da waren viele im Spiel. Er hat sich aber für mich entschieden, weil er eben diese Eigenschaft hat gesagt, du musst kochen können, du musst es organisieren können, du musst große Veranstaltungen machen können. Wir wollen natürlich auch ein Sterne-Restaurant. Du brauchst diese Erfahrung und du bist jung und hast da noch eine Idee. Er hat viel auf die Fresse gekriegt von seinen Kollegen, ja, das weiß ich genau, die gesagt haben, was willst du mit dem? Ja, der hat keine Ahnung, 29 Jahre, das kannst du vergessen. Das
ja eben, ich wollte sagen, war ja eine Altersgeschichte auch, oder?
Genau, es war eine Altersgeschichte. Die haben alle gesagt, das schafft er nicht. Ja. Und aber Charlie van Dahl war so, dass er sich mit mir zusammengesetzt hat, auch mal nach ein, zwei Monaten, wo wir schon oft mal gesagt, pass auf, wir haben ein Thema, wir sitzen beide im selben Boot oder wir laufen auf einem schmalen Weg. Wenn du wegkippst, habe ich ein Problem und umgekehrt, wenn ich wegkippe, hast du ein Problem. Also wir müssen da zusammenhalten und das Ding durchziehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja. Und daraus sind 5 Jahre geworden dann. 5 Jahre, dann haben wir irgendwann wir haben später dann das Lorenz Adlon aufgemacht, weil wir nochmal umbauen mussten. Anderen 2 Jahre später das Lorenz Adlon eröffnet, hatten wir auch relativ schnell dann unseren Stern und das ist gut gelaufen. Ja. Die ersten 2 Jahre super intensiv, aber toll gelaufen. Auch da, was die Zahlen betrifft, ich hatte immer eine tolle Foodkurs. Wir haben ja auf 25, 26, 27% Foodkurs gemacht. War nicht so schwer, weil wir viel Frühstück gehabt. Ja. Und fürs Frühstück hast du damals schon 50 Mark bezahlt oder 48, glaube ich. Für einen Kaffee 10 Mark. Wir waren ja dann im Ritz in Paris und alle möglichen Hotels, die wir uns angeguckt haben vorher, weil Van Dahl auch eine Sache richtig gesagt hat, gesagt, wir wollen das beste Hotel in Deutschland sein, aber da können wir uns jetzt nicht orientieren in deutschen Hotels, sondern da müssen wir schon ein bisschen rausgehen.
Ja. Und deutsche Hotellerie ist ja bis heute so ein Ding, ne?
Ja, also, ja. Schon very special. Aber da hat es dann
very auch special, auch im internationalen Vergleich ist es halt.
Ist ja in Deutschland schon ein bisschen schwierig geworden heute. Damals war es noch ein bisschen einfacher, weil wir haben schon tolle Umsätze gemacht. Wir hatten F&B, Adam war so F&B-stark, auch durch das, was wir gemacht haben. Wir haben dann eben auch angefangen, Caterings zu machen, haben dann Goldene Kamera gemacht, Verleihung des Deutschen Filmpreises, solche Geschichten, die ich dann auch gemacht habe. Die Leading Hotels of the World, die ganzen General Manager der Welt kamen und wir haben gesagt, wir müssen denen zeigen, was geht. Da haben wir so 2 Veranstaltungen im Hotel gemacht und 3 draußen mit, weiß ich nicht, solchen Trüffelknollen. Also wirklich unfassbare Veranstaltung. Es lief gut zu der Zeit. 97 war eine gute Zeit und da war Millennium dann 2000. Das war wirklich auch unglaublich, was wir da. Wir haben ein Menü gemacht mit Produkten, die niemand in der Welt hat. Ja, wirklich exklusive Produkte und haben 1999 Mark verlangt damals fürs Menü im Adlon.
Ja, und die Leute haben es bezahlt. Wirklich?
Ja. Das war so. 1999 Mark hat das Silvestermenü gekostet. mit Domperion und ich hatte...
Ja, schon, also dann volle Attacke, aber trotzdem, also ja, das waren halt wirtschaftlich offenbar auch noch etwas bessere Zeiten.
Die Käferzeiten waren Wahnsinn, was, wenn ich dir erzähle, was wir da auch wirklich alles verkauft haben, und es ging dann auch ein bisschen runter, aber Adlon war schon noch, das war schon noch wirklich, wirklich, wirklich okay, ja. Und da haben wir, ich konnte dann wirklich machen und tun und gut walten, schalten und walten und auch Qualität da vorwärts bringen, und wir hatten unseren Stern, und ja, dann kam Sülbeck, dann kam irgendwann...
Wie relevant oder wie wichtig war diese Adlon-Zeit für dich dann als Mr. Sülbeck? Weil Sülbeck, also für alle, die es gerade nicht mehr am Schirm haben, das war ja dann wirklich sozusagen, es war ja schon fast irgendwie die Erlebniswelt Karl-Heinz Hauser. Du hast da mehrere Konzepte in dieser Wahnsinns-Location, also wirklich eine Art Schloss, auf die Beine gestellt. Es war für jeden was dabei. Man konnte auf dem Nachmittagscafé einkehren zu dir. Man konnte im Seven Seas konnte man wirklich fein dine auf 2 Michelin-Sterne-Niveau. Es gab alles, wenn man es irgendwie ein bisschen leichter haben wollte. Man konnte Veranstaltungen. Es gab, ich weiß nicht, was für hochkarätige Veranstaltungen dort alles. Also es war
ein Wonderland. Ich bin im Adlon, also ich hatte damals ein bisschen Erfahrung auch, was so Staatsbankette betrifft. Bin da, damals war der Schröder der Bundeskanzler. Ich bin bei Schröder die letzten 2 Jahre wirklich ein- und ausgegangen, habe viele Staatsbankette gemacht von bis, ja, also wirklich, wir haben uns super verstanden, Gerd Schröder und ich damals, und dann Hausen Hofkoch, und da habe ich schon auch ein bisschen Erfahrung mitgebracht, aber wie auch immer, es kam dann eben eine Situation, dass Sülbeck, das wissen viele nicht, hätte ja Kempinski machen sollen, ja, also Kempinski, Adlon und Sülbeck war schon, es gab auch schon Prospekte, Kempinski, Hotel Sülbeck in Hamburg. So, und der Gianni von Dahlen war verantwortlich für die North Area Kempinski, und der hat zu mir gesagt irgendwann mal, du musst da mal nach Hamburg fahren, wir machen da so ein neues Hotel, und das ist aber extrem viel Gastronomie, das ist gastronomielastig und hat nur 11 Zimmer, guck dir das mal an. Ja, und dann bin ich da hochgefahren und habe mir den Laden angeguckt, habe sie zum ersten Mal kennengelernt, zur Allianz damals, und habe gesagt, als ich zurückkam, als er gefragt hat, wie es war, habe ich gesagt, ja, das Ding ist cool, ich habe aus Spaß gesagt, das Ding ist so cool, das muss man eigentlich selber machen, aber war Spaß, ja. Und dann haben die mich ab und zu mal geholt, haben großen Gefallen an mir gefunden, weil sie gemerkt haben, der versteht was von Gastronomie, der weiß, was wir da machen. Und mit Kempinski sind sie nicht so richtig zu Rand gekommen, weil die natürlich sehr hotellastig sind. Zimmer war für die wichtig, und das hat funktioniert. Und irgendwann, aber ich habe die beraten, irgendwann hat dann Van Dahl gesagt, du gehst da nicht mehr hin, ich weiß nicht, ob wir das machen. Also das durfte da nicht mehr hin. Die haben mich immer wieder angerufen von Allianz und haben gesagt, ja, wir brauchen sie. Und ich habe gesagt, ich darf nicht mehr kommen, also ihr müsst jetzt schauen, wie ihr fertig werdet, ja. Und am 60. Geburtstag von Eckhard Witzigmann im Tandris sehe ich die wieder. Ich habe gekocht im Tandris da und sehe diese Eigentümer wieder. Und die kamen und sagen, ja, wir haben eine super Idee. Also ich habe sie gefragt, wie es läuft. Und Sülbeck gesagt, ja, schwierig. Und dann kamen sie eine Stunde später um die Ecke und haben gesagt, wir haben eine super Idee, sie müssen das machen. Ich sage, what? Ich, dieses Riesending, wie stellt euch das vor? Und dann ging das Verhandlungsszenario los. Und ich habe gesagt, so lange mit Kempinski arbeitet, kann ich sowieso noch nicht mal mit euch sprechen. Ja, wir würden uns jetzt trennen von denen. Also es war für mich weit weg. Ich wollte selbstständig sein, aber es war weit weg. Aber ich fand den Laden trotzdem irgendwie gut. Und wie es halt war, die haben sich dann sofort irgendwie, die haben die Verhandlungen abgebrochen und haben mit uns dann angefangen zu sprechen. Und das war eine tolle Gelegenheit. Eine tolle Zeit. Ich habe den Laden gesehen und dachte, da kannst du genau das machen, was du gelernt hast. Sterneküche, große Veranstaltung mit dem Ballsaal.
Perfekte Symbiose für die letzten 25 Jahre oder sowas.
Straße, geil, kannst du wirklich Catering, der Platz, wo du Equipment hinstellen kannst, was ich was. Und das war auch Ziel, ich musste den ja dann auch bei der Verhandlung des Pachtvertrages natürlich auch ein vernünftiges Konzept auf die Beine stellen, was betriebswirtschaftlich dann eben auch funktioniert und läuft. Und dazu gehört nun mal, wenn du so wenig Zimmer hast, dann musst du irgendwo anders das Geld reinholen. Und das war bei mir natürlich immer der Schlüssel, Caterings zu machen auch. Und wir haben dann ganz früh auch am Sülbeck schon angefangen, die ersten Caterings zu machen in Hamburg, Goldene Feder, Nacht der Medien, so wirklich große, große populäre Veranstaltungen in Hamburg. Und das haben wir die 20 Jahre durchgezogen. Hatten großartige Hochzeiten und Veranstaltungen der wirklich Hamburger feinen Gesellschaft. Haben unsere Gastro-Geschichten gemacht, dann irgendwann unsere Gastro-Premium-Night. Dann war irgendwann die Situation, dass ich gesagt habe, ich muss im Winter auf der Terrasse, der Winter in Hamburg ist so lang, 7 Monate, ich muss was machen auf der Terrasse, weil das steht alles brach. Also kam uns mal das war eine meiner besten Ideen, muss ich wirklich sagen, da diese Hütte dahin zu bauen, wo am Anfang, als ich den Bauantrag gestellt habe, die Hamburg gesagt, was will der jetzt da?
Was will der mit einer Alm?
Ja, also wirklich, das war so schwer. Ja. Ich habe dann wirklich auch eine klare Absage gehabt vom Bauamt auch. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir hatten einen Politiker, der hat gesagt, hier, ja, das passt nicht ins Hamburger Landschaftsbild. Und dann war der Silberge auf Denkmalschutz, der hat gesagt, no way, ja, der kriegt das niemals hin. Ich wusste dann, irgendeiner hat erzählt, wer das war. SPD, einer, der in dem Ausschuss saß, der ganz klar dagegen war. Und die SPD ist jetzt, die sind relativ gut unterwegs hier in Hamburg. Das, Hamburg ist immer schon rot.
Ja.
Ja, und aber ich habe den Mann mal irgendwann getroffen und habe gesagt, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken? Ich sehe den heute Abend wieder, das ist ganz witzig, ist ein älterer Herr. Dann habe ich den zum Kaffee eingeleitet, lass uns doch mal drüber reden, dann erkläre ich ihm das Konzept. Ja, und dann das Erste, was er gesagt hat, war, wieso hängt denn da Baden-Württemberg-Flagge da unten? Und dann habe ich gesagt, weil ich aus Baden-Württemberg komme, ja, ich auch. Und dann haben wir einen Kaffee getrunken und ich habe ihm erklärt.
Gute Basis für eine Alm.
Ja, genau. Ich habe ihm erklärt, was wir da machen und er hat es dann verstanden und als er es gesehen hat, als er da drin stand, wow, also alle Hamburger haben dann wirklich auch, weil sie sich das nicht vorstellen konnten, was wir da fabrizieren, ja, und haben dann auch den richtigen gefunden, der uns da die Hütte auch baut. Und als sie da drin waren, die ersten Veranstaltungen da gelaufen sind, die sind außer sich gewesen. Es war ein Mega-Erfolg und die Leute haben es geliebt. Meine Aussage war immer, wenn ein Österreicher kam und gesagt hat, jetzt wollen wir mal gucken, ob der Autor da gescheite Gastronomie macht, habe ich mal gesagt, bei mir in der Hütte kannst du, wenn du zum Fenster rausschaust, auch mal die Queen Mary 2 sehen.
Genau.
Es gab wirklich auch mal eine Situation, wo die, glaube ich, 4 Stunden Schiff. Lang, weil die in den Hafen musste, es war ein Abend, es war so kitschig, 6. Dezember, die Bude rappelvoll, Weihnachtsfeier und die Queen Mary stand draußen an der Tür, es hat geschneit, konntest 4 Stunden lang zum Fenster rausschauen, hast die Queen Mary 2 gesehen. Also Wahnsinn.
Großartig.
Und ja, so ist das gelaufen, die 20 Jahre, also 10 Jahre zunächst. Ich hatte 10 und dann ist er auch mal, Allianz hat er nochmal verkauft, Eigentümer. Und dann haben wir nochmal 10 Jahre gemacht. Das war für mich klar, ich mache das 20 Jahre. Ich war auch, hab's auch ganz bewusst nicht gekauft, sondern eben gepachtet.
Du warst Pächter, genau.
Ja. Wir haben über Pächter und hätte aber auch die Möglichkeit gehabt und hatte auch das Vorkaufsrecht, das zu kaufen auch.
Ja.
Und jetzt sind wir so bei Beispielen wie Heinz Winkler oder eben Johann Lafer, die dann immer gekauft haben. Und für mich war das immer Heinz, ich habe den oft gedacht, wir haben oft übergesprochen, du musst es kaufen. Aber es war schon ein sehr komplexer Bau, der Sülberg, der über 10 Stockwerke ist. Und ich habe immer gesagt, nee, also ich pachte das und da kann ich wirklich auch dann mal irgendwann sagen, nee, jetzt ist gut. Und so war es dann auch nach 20 Jahren. War die Zeit.
Weißt du nicht im Nachhinein wahrscheinlich, oder?
Überhaupt nicht. Es war der perfekte Zeitpunkt. Also da kam ja dann Corona, es war so schwierig.
Ja.
War wirklich schwierig. Wir konnten ja mal irgendwann wirklich nicht mehr unseren Job ausüben. Wir konnten keine Veranstaltungen mehr machen. Wir konnten keine Caterings mehr machen. Es war keine einfache Zeit. Du hast die Leute nicht mehr so richtig gekriegt, so wie du sie haben wolltest. Dann ging es ja langsam wieder los. Aber auch die Hütte zum Beispiel, weißt du, dieses Konzept war ja
langsam.
Auf 100 Quadratmeter da 150 Leute zu haben, die Party machen können, das ging ja alles gar nicht mehr.
Naja.
Und aber mein Passvertrag war eben dann 2022, was haben wir denn jetzt, 21 dann eben auf 21 ausgerichtet und so war das dann auch.
Das ist nochmal ein bisschen beschleunigt, oder? Deine Entscheidung oder vereinfacht.
Es war einfach dann. Also man hat natürlich gesagt, hey, das ist vielleicht ganz guter Zeitpunkt. Und ich war mit dem Zeitpunkt wirklich, wirklich happy, weil wir hätten das und auch heute, ich meine, es gibt es ja wieder, es sind 2 junge Leute, die das da machen, aber die machen 10% oder 15% auf dem Silberg, was wir früher gemacht haben. Das wieder so aufzubauen, wie es war zu dieser tollen Zeit, wäre sicher nicht möglich gewesen. Auch nicht mit den Leuten, auch nicht die Leute hinten auch.
Ja.
Und insofern war das ein perfekter Zeitpunkt.
Also für dich auch, wenn ich das richtig verstehe, irgendwie der ideale Zeitpunkt, da dann einen Schlussstrich drunter zu ziehen und dann ein Engagement einzugehen, dass du bis dahin auch schon ab und zu ein bisschen Berührungspunkte mit gehabt hast, nämlich das Formel 1 Catering.
Genau. Also das war, wir haben auch in den letzten Jahren, ich glaube von 2000, ich habe es da drüben, 15, 16, 17, 2015 angefangen, John Motorsport Catering zu machen. Andreas Seidel, damals der Teamchef von Porsche, hat mich angerufen durch eine Beziehung von einem Freund, von einem gemeinsamen Freund. und hat dieses neue Porsche-Projekt gestartet und 2014 war das und hat gesagt, hier, ich brauche dann Caterer, willst du das nicht machen oder sicher was? Und wir haben uns super verstanden. Und ich gesagt, okay, das machen wir. Ja, Langstrecken-Weltmeisterschaft besteht aber eben nur aus 5 Rennen. Also du hattest Silverstone, Spa, das große Rennen, 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das Hauptding. Ja. Und dann nochmal zwei Rennen hinterher. Also 5 Rennen, relativ großer Stil. Insbesondere 24-Stunden-Rennen von Le Mans war ein Riesenprojekt natürlich. Ja, ja. Gut, obwohl wir ja. 800, 2000 Gäste hatten. Aber ich gesagt, das machen wir, das ist cool. Und wir waren ja dann auch extrem erfolgreich, sind dann 3-mal Weltmeister geworden, also das erste Jahr noch nicht, da war Audi noch der Platzhirsch, aber dann 15, 16, 17 hintereinander 3-mal Weltmeister geworden da auch und das Catering, das hat gepasst. Und mit Andreas bin ich immer zusammengesessen am Abend, der war ja früher schon bei BMW sauber, Formel 1 und wir haben auch Spaß, aber nicht auch Spaß, aber wir sind zusammengesessen, meistens in Le Mans irgendwo und haben gesagt, irgendwann machen wir wieder Formel 1, wir zwei, das war so unser Ding, irgendwann machen wir Formel 1. Und dann war das so, dass er in der Zeit dann irgendwann von Porsche weggegangen ist und zu McLaren gegangen ist. Und wir hatten da auch Kontakt. Ich habe meine Porsche-Dinge weitergemacht, aber nicht mehr Porsche Langstreckenweltmeisterschaft, sondern Porsche Mobil Supercup, was eh an der Formel 1 hängt. Ja. Also das ist ein Side-Event von der Formel 1. Und da haben wir es natürlich immer wieder gesehen und dann musste er erstmal Fuß fassen bei McLaren, aber irgendwann dann nach 2 Jahren hat er gesagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen und ich habe auch immer gesagt, ich kann Formel 1 nicht machen mit dem Sülberg, weil ich kann nicht 24 oder 200 Tage im Jahr unterwegs sein, wenn du so ein Restaurant hast. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn ich mal den Sülberg nicht mehr mache, dann lass uns sprechen und so ist es dann auch entstanden. Irgendwann hat man dann die Gelegenheit gesagt, komm, ich mache jetzt zu und jetzt machen wir Formel 1 und das hat auch super gepasst dann vom Zeitpunkt. Ich wollte eigentlich ein bisschen ruhiger machen und habe gesagt, jetzt machen wir erstmal ein bisschen langsam. Aber das ist dann halt, ist ja direkt wieder reingefallen in das Ding. Und wie es halt immer war, auch über die Jahre war, was ich gerade erzählt habe, es ist irgendwie gekommen, wie es kommen muss. War ein Zufall, vielleicht auch ein bisschen Glück dabei und so ist auch dieses Formel-1-Thema dann relativ schnell gekommen. So, und das haben wir jetzt 3 Jahre erfolgreich gemacht in 24 Ländern.
3 Jahre, 24 Länder pro Jahr. Also unglaublich, auch da wieder das Thema Logistik.
Ja. Logistik, unglaubliche Herausforderung. Und ich habe ja wirklich viel Caterings gemacht. Wir haben auch zu der Sülberg-Zeit 2017 den G20-Gipfel gemacht in Hamburg. War wirklich krass. Ja, mit
2017, glaube ich, war.
So 17.000 Gäste in der Messehalle und dann eben das Bankett der Staats- und Regierungschefs für die 40 High-End Staats- und Regierungschefs der Welt oder 20 mit Frauen und noch ein paar andere drumherum. Also es war eine riesen Herausforderung. War auch cool, das zu machen für die mächtigsten Menschen der Welt, zu kochen und das Catering zu machen. Aber Formel 1 war dann nochmal ein anderer Schnack. Ich wusste schon, wie man das Catering macht jetzt in den europäischen Ländern, weil Porsche Mobil Supercup ist ja in 8 europäischen Ländern, Monaco, Silverstone, Spa, Budapest und. Aber so weltweit das zu machen, das war schon nochmal ein Learning-Prozess. Wir haben vor allem auch für McLaren alles an Equipment neu gekauft. Das war relativ schwach aufgestellt an Equipment auch. Haben also die ganzen Küchen, man braucht 6 verschiedene Küchen, also 6 Küchensets, die weltweit in Containern unterwegs sind, plus ein Motorhome, was in Europa von A nach B fährt.
Okay.
Und da mussten erstmal die ganzen Geräte zusammengestellt werden, alles vom Geschirr, Besteck, Gläser, Kaffeemaschinen, Küchenequipment, alles, was man braucht. Das haben wir denen neu gekauft, war mit part of the deal und dann eben die ersten Rennen dann so, Bahrain geht es dann los, dann aber gleich Australien, da stehst du mit nichts da, also du hast das,
Wahnsinn.
Was wir machen als Team ist aufbauen, also die ganze Küche aufbauen, das Restaurant aufbauen, alles aus den Containern raus, von den Gartenmöbeln über die Stühle, Tische und eben das ganze Küchenequipment, alles was dazugehört. Und dann gehst du einkaufen, dann geht's los, dann gehst du die ersten 2 Tage erstmal einkaufen, meistens am Anfang mit der ganzen Mannschaft und kaufst eben die Produkte ein, die du brauchst, die es da gibt in dem jeweiligen Land. Da hatte ich natürlich schon viele Vorteile, weil ich schon viel in der Welt unterwegs war. Aber so haben wir da angefangen, unsere Logistik da aufzubauen. Im ersten Jahr wirklich sehr mühsam, weil das.
Ich wollte gerade sagen, für mich klingt das wirklich nach sowas, was am Anfang unfassbar zeitintensiv und mühsam und schwierig ist. Und dann so im zweiten und im dritten Jahr flutscht schon ein bisschen besser. Ja,
flutscht schon ein bisschen besser, weil du weißt, wo du hin musst im ersten Jahr. es gibt eben auch, das muss man leider sagen, Länder, da ist es halt nicht so mega bestellt mit den Produkten, die du hast. Also wenn ich jetzt an Aserbaidschan zum Beispiel denke, Baku, super schwierig da gutes, frisches Produkt zu kriegen. Auch in den arabischen Ländern brauchst du top Lieferanten, die musst du aber auch erstmal finden.
Ja.
Ich hatte eigentlich von dem Vorgänger Kederer so gut wie gar keine Informationen und wir mussten also, wirklich das Ding selber irgendwie zusammenziehen und schauen, dass wir die
weil besten... Weil die Ansprüche bleiben ja dieselben. Das ist ja das Böse.
Ja, was man bei Formel 1 wissen muss, ist, wir kochen, da kochst du drei verschiedene Qualitäten mehr oder weniger. Wir kochen für das Team, das sind immer so 70, 80, 90 Leute Team. Wir haben teilweise auch in die Garage, weil die gar keine Zeit haben, rauszugehen. Wir haben 30, 40, 50 Marketingleute, je nach Größe des Rennens. Da gibt es noch vier im Motorhome. Und dann für die eingeladenen Gäste, VIP-Sponsor. Und da kann eben auch mal ein Jeff Bezos sitzen oder was nicht was. Eine à la carte Karte, wo du dann schon Sterne-Niveau kochen musst auch. Also wirklich auch eine High-End-Qualität haben musst, auch gute Weine. Und was nicht was, das musst du dann wirklich auch immer in dem jeweiligen Land haben. Plus die Fahrer, die zwei, also Lando Norris und Oscar Piastri, die bis zu sechsmal am Tag essen und natürlich auch einen Speiseplan haben, der entsprechend abgestimmt ist mit dem Nutrition Coach und das ist schon, also es sind eigentlich vier verschiedene Parts, die du da kochen musst und entsprechend brauchst du auch unterschiedliche Ware und gerade dieses à la carte ist dann doch auch nochmal herausfordernd, weil da hast du halt jetzt am Schluss in Abu Dhabi haben wir 250 VIPs gehabt, wir sind ja auch hier mit dem Konstrukteursweltmeistertitel dann am Ende des Tages rausgegangen. Ja, also das war ein mega Erlebnis nochmal in Abu Dhabi, das auch zu gewinnen mit dem Team. Ja, unfassbar von der Stimmung, von der Dinge. Und wir hatten natürlich, weil wir wussten, dass wir nah dran sind, alles da, was Rang und Namen hatte, die wollten natürlich alle bei diesem Abu Dhabi-Rennen dabei sein. Also das heißt 250 VIPs jeden Tag nochmal.
Wow.
Und das war schon.
Merkt man halt auch erst, ne, in was für einem Ausmaß ein Caterer Teil eines solchen Sportteams ist. Ne?
Ja, also voll. Das ist dann eben, du bist ja da, das hat nichts mit dem Paddock Club zu tun, wo du eben Karten kaufen kannst, sondern das ist eben Motorhome, also Team, Fahrer, engste VIPs, also das sind halt die Chefs der Sponsoren, ja, die wir haben. McLaren hat ja über 75 Sponsoren, jetzt am Schluss noch Mastercard, ich weiß noch, wir haben ein Menü gemacht für einen Inder, der Vorstandsvorsitzende von Mastercard, der dreimal bei uns beim Essen war, weil er sich überlegt hat, mache ich Mercedes oder mache ich McLaren oder gehe ich zu Ferrari. Also das war so ein Thema, man muss es auch entsprechend da wirklich auch High-End kochen. Das war ein Veganer, der kannte Zwiebeln, kein Knoblauch, kein hier, kein da, kein
da.
Also, aber wir haben diesen Deal dann bekommen auch. Also schon sehr, sehr spannend, was das drumherum betrifft. Aber du hast eben bei Formel 1 auch Länder, wo du jetzt nicht unbedingt immer hin willst, musst.
Und, ja, klar.
Und man sitzt viel im Hotel auch.
Man fliegt viel.
Man fliegt unglaublich viel. Also ist 200 Tage weg von der Familie. Ich habe das ja mit meinem Sohn zusammen gemacht, also Tom, der ist ja der Hospitality Manager. Das war natürlich toll, für uns beide ein mega Projekt und hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber es ist extrem zeitintensiv, extrem difficil und wenn man von Catering spricht, dann ist es glaube ich schon ein Catering-Projekt, was so in sich hat, wo du so viel Erfahrung
mitbringst, oder?
Das ist schon sehr besonders.
Ist schon wirklich auch so Königsklassenpotenzial, was das Catering angeht. Auch das, was du jetzt erwähnt hast, so doch diese großen Herausforderungen auch, viel weg, viel im Flieger, viel Stress auch, es sind verschiedene Baustellen auf einmal. Hat das auch jetzt dazu geführt, dass du kein neues Angebot mehr gestellt hast, also dass du jetzt auch die Sache mit diese Catering-Sache mit der Formel 1 mal sein lässt und neue Dinge angehst?
Ja, es war ein Projekt, was wir mit Andreas Seidel gestartet haben. Der ging ja dann nach einem Jahr weg zu Sauber und ist da jetzt leider auch weg, weil das macht ja Audi dann 2026. Es war schon, wir hatten schon im Kopf, dass wir da zumindest beraten. Ich wusste, dass ich das Catering so in der Form nicht mehr mache.
Ja.
Aber wir hatten schon im Kopf, dass wir da beratungstechnisch reingehen und denen auch das neu aufbauen. Aber sicher, Andreas ist jetzt leider weg, deswegen fällt das ein bisschen hinten runter, aber ich hätte es sowieso nur noch beratungsmäßig gemacht. Also, und das, da ist ja jetzt viel Erfahrung da und unglaublich viel gelernt auch in der Zeit. Und wir sind auch mit anderen Rennstellen in Kontakt. Also, das kann durchaus sein, dass wir in Zukunft auch da in einer anderen Richtung, in der Beratungsrichtung da was machen. Ja, im Moment ist das aber gut, weil, also Tom und ich haben einfach auch gesagt, wir wollen nicht jetzt unser Leben, also Tom sowieso als junger Kerl, der muss dann auch Gastronomie auch so leben und der hat bei mir ein duales Studium gemacht und ist aber eher so der Sportmann, also er will eigentlich eher so Sportjournalismus machen und diese Geschichten, aber da es eben immer die Gelegenheiten gab, auch mit Poke, wir haben ja zusammen dieses Poke
das Poke Bowl, ja,
die Poke Restaurants gemacht, das hat er auch schon maßgeblich gemacht und dann kam eben dieses Formel 1, wo ich gesagt habe, Thomas, Lust mitzumachen, er hat gesagt, klar, mega, aber der muss jetzt auch schauen, dass er weiterkommt. Wir haben unser Family-Business hier aus der Collection, sind gerade dabei, in anderen Sportprojekten uns einzubringen. Das ist aber noch nicht spruchreif, aber da die Richtung wollen wir auf jeden Fall gehen. Er auch. Wir haben uns immer aus der Collection. Ich habe hier mein ganzes Equipment. Also wir können noch viel machen in der Richtung, aber ich bin jetzt nicht so und es ist das erste Mal, dass es so ist, dass ich jetzt nicht unbedingt den Druck habe, da noch irgendwie was zu machen. Das ist auch okay, ich bin 58 jetzt dann. Das hat mich schon nochmal ein bisschen körperlich sehr angestrengt auch.
Ja, klar.
Sagen, ja, nach all diesen Dingen, die ich gemacht habe, war das schon nochmal eine harte Nuss, dass dann auch wirklich immer da ständig da draußen zu sein, zu liegen. Ich habe den Einkauf natürlich gemacht, immer vor Ort auch, ich war tagelang in irgendwelchen Shops und Märkten und unterwegs. Also körperlich war das eine sehr, sehr scharfe Nummer, die du auch mit diesen Zeitverschiebungen am Schluss war man in Las Vegas und dann die Woche drauf Katar, 12 Stunden Zeitunterschied. Die jungen Leute können das schon ganz gut ab. Also, aber ich habe schon gemerkt am Schluss, wow, das ist schon wirklich krass, ja, weil es auch.
Ja.
Weil sie uns dann auch immer bei den letzten Rennen auch auseinandergenommen haben, weil wir so erfolgreich waren. Und insofern passt es wunderbar. Also wir haben uns da von Anfang an schon gesagt, wir machen es 3, vielleicht machen es immer 2, aber durch Andreas, und das war mein Ansprechpartner, das ist ein englisches Team, aber Andreas Seidel war mein Buddy und mein Freund. Ja. Und das war eine Sache, die ich auch ein bisschen für ihn gemacht habe. Wir haben ein schönes Geld verdient. Da kann man wirklich gute Sachen machen, wenn man nur noch Caterings macht und eben kein Objekt mehr da hat, wie den Sülberg, der Energiekosten, so viel Personal.
Ja, ja.
Das hat man alles gar nicht gehabt. Da. Das war schon ein sehr schönes Projekt. Aber jetzt passt es und ich kümmere mich ein bisschen um meine. Ich habe ein Restaurant noch in Baden-Baden, Rastatt, mit Mercedes zusammen. Da gibt es diese Pokeballs. Das ist eine gute Geschichte. Da hängen die Abholer, die sich ihre Autos abholen, noch mit dran. Das ist ein sehr, sehr schöner Betrieb, wo ich jetzt nicht unbedingt sein muss. Auch ich habe meine Betriebsleiter da und meine Chefs da, das läuft wunderbar. Da hängen auch Veranstaltungen dran, wollen wir ein bisschen mehr machen wieder dieses Jahr.
Spannend, ja.
Ich habe meine Fernsehgeschichten, wir machen ein bisschen was mit
Küchenschlacht.
Küchenschlacht konnte ich so wenig machen, die letzten.
Ja.
3 Jahre. Ich habe so viele, gerade das letzte Vierteljahr musste ich alle Termine absagen, weil ich nicht konnte. Das möchte ich auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr machen. Ja, und mal schauen, was da in die Richtung kommt. Wir haben bei Robinson unsere Pokeballs noch drin, die mal ein bisschen beraten da. Das ist auch ein ganz spannendes Thema und sind eben an 2 neuen Projekten, die eher was mit Sport zu tun haben, die ich mit Tom zusammen machen will, der einfach mit drin ist und der auch beteiligt ist an der Firma und Hauser Collection, kann in vielen Richtungen agieren. Ja. Catering wird auch immer noch mal ein Thema sein, aber nicht mehr in der Form. Ich habe hier ein Lager mit 1000 Quadratmeter. Wir haben Equipment hier. Wir können easy mit dem Equipment, was ich da habe, 500, 600, 800 Personen machen. Aber ich habe keine Küche. Und das ist auch absichtlich so. Und das habe ich auch absichtlich gemacht.
Ich wollte gerade sagen, sei doch froh, oder?
Ich habe keine Küche, aber ich habe ganz viele Küchengeräte. Also das, was ich da unten habe, da können wir easy so eine goldene Feder oder sowas machen. Habe ich auch letztes Jahr mal gemacht für eine Firma in Amberg, Sport Signage, die auch für die Formel 1, die ganze Ära, ich sage, Heinz, du musst mir mein Jubiläum machen. Und ich habe gesagt, du, wir haben jetzt sowieso so viel Aufträge mit der Formel 1, dass ich das eigentlich gar nicht mache, aber ich habe es mit einem Team aus Bayern zusammen gemacht, ja, und es war eigentlich eine großartige Geschichte. Das heißt, sowas stelle ich mir in Zukunft auch vor. Wir könnten die größten Veranstaltungen machen, aber ich hole mir ein paar Teams, ein paar Leute dazu, die es am Ende umsetzen, Equipment, Ideen, Know-how, danach auch selber da zu sein, das kann ich gut machen, aber ich will nicht mehr 100 Leute auf der Payroll haben und gucken, dass wir irgendwie noch Caterings da ranreißen müssen, sondern das, was kommt, mach mal, wenn es cool ist, super und ja.
Für mich klingt das auch so ein bisschen nach, dich komplett auf das zu konzentrieren, was du extrem gut kannst, aber mit dem Maximum an Freiheit.
So. Genau. Genau.
Oder?
Man kommt irgendwann dann auch. Also bei mir war es so, dass ich irgendwann mal dann da auf so ein Ding gekommen bin. Ja, ich will, also ich muss jetzt nicht mehr, ja.
Ja, und genau, das ist es ja auch, ja.
Genau, also dieser Druck, der muss jetzt noch hier und da und das nicht. Genau. Und mit Formel 1, wenn du so ein Formel 1-Projekt machst, 3 Jahre dich darauf einlässt, da ist wahnsinnig viel Verantwortung dahinter, ja, ja. Weil du musst da sein, egal wo, in welchem Land, in welcher Location, du musst da sein, du musst performen, das Restaurant muss aufgebaut sein, du musst das Zeug auf den Tisch bringen und das in dieser Intention 24 Mal im Jahr oder 25 kommt noch ein Test dazu, wo du sicher hast, wow, das ist schon, da ist fett Druck dahinter und diesen Druck, den will ich nicht mehr haben. Ja?
Ja.
Und auch auch die Verantwortung gegenüber dem Personal, das ist ja, da geht's ja rund, weißt du, wenn du dann nachts noch abbauen musst, ja, wenn das Rennen vorbei ist, bis dann alles wieder in die Container geladen ist, sicher, das ist wahnsinnig viel Arbeit auch noch, die man so...
Viel Arbeit, viel Erschöpfung, viel Manpower, ja.
Viel Manpower, die du brauchst, junge Leute, die da wirklich auch das performen können und so, das ist alles okay, aber ich, so für mich,
ja.
das passt jetzt auch, ne, dieser Druck. Ja. Und ich will jetzt noch Dinge machen, die Spaß machen,
ja,
wo ich Lust drauf habe, aber nicht mehr dieses Muss und es gibt tatsächlich auch, also ich habe viele Ideen, aber es gibt jetzt keine Idee, die ich jetzt unbedingt noch machen muss. Das Formel-1-Thema war so ein Ding, das wollte ich immer noch mal machen, ja,
ja.
Und die heutige Zeit ist ja auch nicht so einfach, ne, also es ist einfach nicht mehr so wie früher, ne? Muss man ja auch sagen, ja.
Und auch die persönliche Sache, oder? Ja. Ja, und auch so dein persönlicher Werdegang, du musst jetzt auch nicht mehr alles auf Biegen und Brechen mehr jedem beweisen. So, also ich glaube,
nee,
da ist auch irgendwann mal ein Punkt, wo man sagt, okay, das war jetzt alles heavy und intensiv, aber vielleicht jetzt mal mit einem etwas ruhigeren Mindset weitermachen und schauen, was kommt.
Na? Genau, das ist die Idee und der Plan. Und nach 43 Jahren Gastronomie, das ist so lange, mache ich das tatsächlich.
Wahnsinn, das ist
noch mehr als okay, ja, Gott sei Dank, weil man da betriebswirtschaftlich auch immer ein bisschen, weil es auch immer ein Thema war, aber auch bin ich nicht in der Situation, wo ich jetzt was machen muss noch,
ja,
sondern wirklich die Dinge, die Spaß machen und wo wir Lust drauf haben und ganz easy, ja. Also,
ja, großartig. Aber wenn das jetzt erstens mal keine schönen Abschlussworte sind für unseren Podcast und zweitens, wenn das nicht mal auch wunderbare Einstiegsworte für den Beginn des Jahres sind, oder? Also auch für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die unternehmenslustig sind. Ja, reinbeißen, Gas geben, aber auch immer nicht vergessen, easy, ja, nicht sich übernehmen und auch auf die Lust und aufs Gefühl hören. Ja, ich glaube, da bist du jetzt wirklich jemand,
auf die Lust und aufs Gefühl und bei mir war es ja immer so, das kann man, glaube ich, wenn man sich jetzt den ganzen Podcast angehört hat, dann ganz gut fühlen, dass das immer irgendwie so kam, wie es kommen musste,
ja,
weil man es im Kopf hatte, die Idee da war und das finde ich total wichtig, wenn man fleißig ist heute und das kann ich nur auf allen jungen Leuten mitgeben, wenn man eine Idee hat, Spaß hat an seinem Job und eine gewisse Vorstellung hat, in welche Richtung ich gehen will und da das fleißig macht und vielleicht nicht immer nur überall hinhört. Schau, wir haben heute, weiß ich nicht, in Deutschland 18, im Durchschnitt sind die Leute 18 Tage krank und das sicherst, bei uns gab es das gar nicht in der frühen Zeit, weil da gab es eben so eine Ansage, das war manchmal auch gar nicht schlecht. Ja. Also müssen da schon wieder einen Weg finden, glaube ich, wie wir da sauber da durchkommen, auch die Gastronomie sauber durchkommen. Ich habe zum Beispiel auch große Lust zu helfen, auch wo es geht, auch mit meiner Erfahrung. Ja, was kann man die Gastronomie in Zukunft wieder neu aufstellen? Weil sie hat ja auch eine Chance, ja?
Ja, klar.
Es ist schwierig mit den Menschen, was ich, aber ich bin jetzt nicht überzeugt, dass man da jetzt aufgeben muss, sondern da gibt es viele tolle neue Ideen, da muss man sich ein bisschen neuer aufstellen und da zum Beispiel habe ich große Lust, auch meinem Junior Tom zu helfen in dieser Richtung und jeden, der es will, einfach auch die Erfahrung ein bisschen reinzubringen, worauf kommt es an? Zum Beispiel auch diese betriebswirtschaftliche Geschichte, die für mich einfach immer wahnsinnig wichtig war, dass am Ende des Tages man mit Gastronomie auch Geld verdienen kann und das geht.
Ja, das geht. Ich glaube, gerade du bist wirklich ein großartiges und über Generationen hinweg inspirierendes Beispiel dafür. Lieber Karl-Heinz, Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt zu Beginn des Jahres nicht nur einen Rückblick, sondern auch einen Ausblick mit uns gemacht zu haben, einen Status quo. Einer, der, da bin ich mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer extrem inspiriert und ich glaube vom Timing her auch perfekt gesetzt ist, jetzt mit Anfang Januar. Gehen wir es an, ja? Genau. Ja, genau. Gehen wir es an. Und danke dir herzlich nochmal und wir schicken alle ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg.
Dankeschön.
Du bist jetzt ein bisschen mehr in Hamburg als die letzten 3 Jahre.
Liebe Grüße zurück, genau. Ich bin wieder ein bisschen mehr da und auch ein bisschen in Baden-Baden. Also, und auch immer ein bisschen unterwegs aus der Welt. Also das
genau. So ganz Stubenhocker wirst du ja auch nicht, ne?
Nein, ganz sicher nicht. Muss auch was tun sein immer. Also das ist so.
Genau. Ne? Danke dir, lieber Karl-Heinz.
Schöne Grüße an alle.
An alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns wieder in gut 2 Wochen bei der nächsten Folge Rolling Pin Talks. Bis dahin, macht es alle ganz gut.
Frohes neues Jahr.
Tschüss und frohes neues Jahr.